Stückwerk, der Podcast mit Predigtimpulsen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stückwerk, dem Podcast mit Predigtimpulsen. Hier sprechen zwei Menschen über einen Predigttext, über den bald gepredigt wird, und heute sprechen wir über den Text, der an Karfreitag gepredigt werden soll. Und wir, das sind heute ich bin Astrid und Teil des Redaktionsteams, und ihr hört mich immer wieder hier, und ich spreche mit Timo. Hallo Timo. Genau. Und da ich noch in Stuttgart bin, sind wir digital zueinander geschaltet und wollen aber gemeinsam auf den Kolosserbrief gucken, der von der EKD Perikopenordnung uns vorgesetzt ist am diesjährigen Karfreitag. Und zwar die Verse 13 bis 20 aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefs. Und die Bibelkundigen unter euch werden natürlich jetzt gleich merken, das ist der prominente Kolosser-Hymnus, ab den Versen 15 zumindest. Und ich werde die Einleitung lesen, die sozusagen auch als Predigttext vorgegeben ist, und Timo wird dann den Hymnus lesen. Und wir lesen aus der Basisbibel, weil uns da das Sprachliche mehr getaugt hat. Er hat uns vor der Macht der Finsternis gerettet und der Herrschaft seines geliebten Sohnes unterstellt. Der schenkt uns die Erlösung, die Vergebung unserer Sünden.
Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen, zu ihm, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden macht durch sein Blut am Kreuz.
Das sind die Verse, die uns gegeben sind. An Karfreitag, sehr hochtheologisch dichte Verse, während wir in der Schriftlesung im Evangeliumstext die Erzählung von der Kreuzigung nach Johannes hören, also da hören wir sozusagen die Geschichte des Karfreitags oder also eben, was an diesem Tag gefeiert wird oder an was gedacht wird, und haben hier dazu sozusagen einen Metatext, über den wir predigen dürfen. Ja, Timo.
Wie ihr mit eurer Bibel gerade gemerkt habt, ich bin natürlich jetzt in Luther 17 aus Versehen gewechselt im falschen Tab.
Ah.
Aber ich glaube, es ist auch eine legitime Mischform jetzt an dieser Stelle gewesen. Und ich meinte, es war Basisbibel, ist ein bisschen zugänglicher bei diesem Feuerwerk an theologischen Kategorien, die da direkt nacheinander abgefeuert werden. Aber auch der Luther ist jetzt nicht völlig unverständlich.
Ja. Witzig. Ich hatte nämlich gedacht gerade, oh, ich habe es mir falsch notiert. Bei mir stand nämlich Lutherbibel bei dem, was du gelesen hast. Genau. Also, dann haben wir jetzt eine Mischung gelesen aus Basis und Luther. Aber eben in dem Fall sind die, finde ich, auch nicht so stark auseinandergehend, weil eben manche Begriffe einfach auch stehen. Wie zum Beispiel eben des unsichtbaren Gottes, der drin vorkommt, dann eben Mächte und Gewalten, Schöpfung, also durch ihn und zu ihm ist alles hingeschaffen, oder die Basisbibel eben übersetzt, und alles hat in ihm sein Ziel. Dann nochmal so eine kurze gemeinde-ekklesiologische Ausführung, Christus ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Und dann geht es um die Versöhnung, die durch Jesus am Kreuz für alles, geschehen ist und damit eben Frieden ist oder Frieden gestiftet wurde. Also so mal nochmal kurz durchgeritten, nochmal so ein paar Schlagwörter, die theologisch auch sehr dicht sind. Jetzt müssen wir uns ja trotzdem entscheiden, wenn wir sagen wollen, wir wollen eine Predigt von 10 bis 20 Minuten machen oder 8 bis 20 Minuten und nicht eine Vorlesung zum Kolosser-Hymnus. Hast du ein Lieblingsschlagwort, Timo, wo du sagen würdest, das willst du auf jeden Fall thematisieren in deiner Predigt.
Ich reduziere auf 7 Minuten als Minimum für eine gute Predigt, aber Minimum gibt es auch gar nicht. Aber worüber ich gestolpert bin, ist tatsächlich dieser unsichtbare Gott, wo ich so war, das kenne ich jetzt gar nicht so, das kenne ich auch nicht so von Paulus. Und dann habe ich auch nachgeguckt, das ist auch wirklich eher so Pseudepigraph. Ist ja auch, davor steht ja von Timotheus und Paulus zusammengeschrieben quasi, sogar schon da drin. Von daher passt es mit mir auch, dem Timotheus. Aber was jetzt dieser unsichtbare Gott ist, also ist Gott jetzt einer, der sich zeigt, oder ist Gott dann so der ganz andere, der sich gar nicht zeigen kann, der dann den Christus wiederum braucht, um irgendwie sichtbar zu werden? Da dachte ich, fing es am ehesten irgendwie bei mir an, das ist irgendwie auch mal was Spannendes, das ist irgendwie eine Frage, die vielleicht irgendwie lebenswertlich produktiv gemacht werden kann. Seht ihr eigentlich Gott? Sieht man Gott in dieser Welt? Ist das Leid, was wir erfahren irgendwie, ist darin Gott in diesem, wenn es jetzt hier auch so stark heißt, ist Gott ist in allem und alles ist aus Gott. So da drin und da drin irgendwie auch nochmal einen neuen Blick auf Jesus zu gewinnen an diesem Karfreitag, so als wie so eine Spiegelfolie irgendwie, die wenn man so eine Geheimschrift hat, und dann kann man das nur sehen, wenn man da so eine Farbfolie drüber legt, ist irgendwie halt durch Jesus, durch sein Menschwerden, ist es möglich gewesen, auch sich mit dem Leid irgendwie zu identifizieren und anknüpfungsfähig zu sein an das, was Leute irgendwie damals am Foltertod erlebt haben am Kreuz und heute auch irgendwie in unterschiedlichsten Formen, dass damit so eine Solidarisierung stattgefunden hat. Und das ist irgendwie Gott, aber irgendwie braucht es dieses Medium oder so. Ist ja gerade beim Kreuz und Tod eine spannende Frage, was braucht es und wer bestimmt das? Ist ja auch nicht so leichte theologische Kategorien.
Ja, ich fand auch wirklich dieses Ebenbild des unsichtbaren Gottes, was Jesus oder Christus ist, sehr einprägsam. Nochmal so dieses, ja, Gott können wir nicht sehen, aber in Jesus ist Gott so arg eingeschrieben, wie wir ihn nur erkennen können. Also zu sagen, Jesus ist vielleicht das Beste oder das am nächsten dran an Gott, wie wir es überhaupt wahrnehmen können auf dieser Welt, sozusagen. Als Menschen zumindest. Also und das finde ich irgendwie schon einen guten Gedanken, auch wenn es natürlich dann auch wieder Fragen aufwirft, die du ja auch schon skizziert hast. Also letztlich Theodizee-Fragen, was ist das, was dann Jesus aber durchleidet, und also gerade dieser Kreuzestod, der in dem er Frieden macht, also ich merke, das provoziert mich schon mega, also so, weil es für mich schon auch dann so Richtung Opfertheologie oder also Opferdeutung geht von Kreuz, und da sträubt sich in mir schon einiges, und gleichzeitig, ja, es ist natürlich ein Versuch, das zu erklären, was da geschehen ist an Karfreitag.
Also ich bin
Und gleichzeitig total volle Begriffe. Also eigentlich, das ist ja so ein sehr positiver Text eigentlich, finde ich. Also so ein sehr leichter dafür, wie viel dichte Begriffe da drin sind. So in ihm ist auch Fülle. Also er will in dem Fülle wohnen lassen und versöhnen und Frieden. Also ich finde, das sind ja total gute, zuversichtliche Perspektiven. Aber in die halt immer wieder dann so harte Dinger so reinhauen und eben
das vor allem das Kreuz. Karfreitag irgendwie auch die Frage, also da ist ja irgendwie auch homiletisch der Ort, um nochmal so richtig ins Leid irgendwie reinzugehen. Ich muss immer noch auch an meine Predigt von letztes Jahr denken, weil sie irgendwie auch mich mitgerissen hat, und da war es irgendwie Golgatha, Schädelstätte und Butscha, das ist dieser Ort des Kriegsverbrechens quasi, was damals auch so präsent war, und dieser ausgebrochene Krieg war so präsent und irgendwie war so diese Ohnmacht, auch Raum zu geben und irgendwie jetzt dann schwierig, in so eine Leitolympiade irgendwie einsteigen zu wollen und jedes Jahr irgendwie dann deeper zu sein oder so, aber es kam nicht sofort so ein Bild irgendwie auf, wo ich irgendwie hier in dieser Welt irgendwie Karfreitag gesehen habe, weil es eben gerade auch diese Wendung so stark drin hat. Aber eigentlich finde ich, wenn man diese Ostertage so feiert, eigentlich auch gut, dieses Auseinanderreißen so zu machen, und würde das schon auch als in der Provokation vielleicht dann thematisieren, die dieses, ist aber jetzt irgendwie kein Frieden, und aber irgendwie steht da das alles in und durch Gott ist, und auch ein bisschen das, ich weiß auch nicht, auch gegen die vielen schnellen, leichten Antworten, die mitunter irgendwie gerade weltpolitisch auch durchs Dorf gejagt werden, zu sagen, ich weiß auch nicht. Und gleichzeitig dieses Bild der Versöhnung irgendwie trotzdem wieder mitzunehmen, vielleicht muss man nicht, aber mir gibt es ja viel, weil ich ja auch meine Examensarbeit, das Abendmahl als Sakrament der Versöhnung im Horizont ökumenischer Verständigung, findet ihr im Internet, dazu geschrieben habe, wo dieses Versöhnung als kreuzweises Geschehen ist so mein Bild daraus, weil der Versöhnungsbegriff aus der Realpolitik sowohl für menschliche Streiten als auch so geopolitische Streiten der Zeit quasi entstanden ist und von Paulus stark genommen wurde. Dieses Verändern, Katalasso, Dialasso, hier ist es so eine Doppelpräposition, glaube ich, da vor Alasso. Und es ist aber egal, was für eine Präfix da ist. Es geht immer um Alasso, Verändern. Verändern von ja, Apo und Katalaxai. Ja, Apo und und es geht immer darum, von Frieden von Feindschaft zu Frieden. Und eine weltliche Kategorie, eine horizontale, wird aufgenommen, um Gott mit den Menschen zu erklären, bildlich zu machen für die Leute, was das irgendwie heißt. Das irgendwie dieser Erfahrungshorizont, der irgendwie ist, wir sind irgendwie in einem feindlichen Verhältnis mit der Schöpfung immer wieder auch, greifen auch selber daneben oder sehen, dass die Welt irgendwie immer wieder auch daneben greift, und trotzdem ist quasi dieses Friedensgeschenk gegeben, und ich finde wichtig, dass man das dann nicht gleichsetzt und so sagen, ja, Gott hat dir verziehen, du musst jetzt auch allen verzeihen, Friede, Freude, Eierkuchen mäßig, sondern dieses Brennen in dieser Begegnung von horizontal und vertikal, in dem Kreuz, in dem Abendmahl, dem Erinnern, da drin irgendwie da zu haben, ist ja auch ein spannender Ort, abendmahlstheologisch, dass man das gerne Karfreitags feiert, wo ich jetzt hier angekommen bin, ist auch Karfreitag, und dann am liebsten noch am Toten Sonntag auch dazu. Also das ist eine ganz bestimmte Abendmahlstheologie aus der lutherischen Tradition ja auch heraus.
Auch die unsichtbare Kirche mit reinnehmen. Also ich finde, das schwingt ja da auch mit so dieses auch mit unseren Toten vereint Abendmahl feiern. Also gerade wenn du auch auf Ewigkeitssonntag noch mit anspielst, finde ich das eigentlich auch sehr spannend und schön. Also ich merke, ich war auch zuerst so, Karfreitagabend mal feiern, aber irgendwie ist es auch wirklich sehr tröstlich und passend für mich mittlerweile. Ja.
Und es ist dann halt auch, es ist eine Bewegung in dem Kreuz und in dem Abend mal drin, in den Schmerz mit reinzugehen, und im besten Fall hat man auch Grünen Donnerstag ein schönes Festabendmahl, Agape, wie auch immer, irgendwie so um das Halleluja in dem Abendmahl, diese freudige Erinnerung, dieses Hoffnungsstiftende, diese endzeitliche Vision da drin zu haben, da auch zu haben, aber hier quasi wirklich auch runterzugehen in das Leid und in der Verbundenheit, finde ich, die nicht gleichsetzt, horizontal und vertikal, aber das Verbunden und wie heißt das immer so schön in den Glaubenssätzen? Verbunden, aber unvermischt, ist nicht ganz, ne?
Ach so. genau, unvermischt, ungetrennt, unveränderlich. Ja. Genau, und dann fehlt noch was. Ja.
Das wisst ihr jetzt alle natürlich viel besser als wir, man muss nur was Falsches im Internet sagen, dann kriegt man gleich die richtige Antwort per E-Mail oder in den Kommentaren.
Genau.
Aber das ist genau diese Spannung.
Aber wenn wir da in diese, sorry.
Das ist genau diese Spannung.
Jetzt, wenn wir gerade schon bei Calcedon sind. Entschuldigung, genau. Mit dem Unvermischt und Unveränderlich und diesen ersten Glaubensschriften, den dogmatischen. Ich habe gedacht, diese Formulierung vom unsichtbaren Gott erinnert mich doch an was? Nämlich das nizänische Glaubensbekenntnis, wo es gleich im ersten Absatz heißt, wir glauben an einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Was ja eigentlich wirklich wortwörtlich sozusagen auch im Kolosser-Hymnus zu finden ist und vermutlich auf den zurückgeht, auch das habe ich jetzt nicht noch vorab recherchiert, aber wenn man Abendmahl feiert am Karfreitag und auch sowieso könnte man da ja ein Glaubensbekenntnis sprechen, dann würde ich tatsächlich auf das Nizänische zurückgreifen, weil es einfach so, finde ich, kohärent ist mit diesem Kolosser-Text. Und ich glaube, ich fände es eigentlich auch spannend, nochmal zu gucken, was sind eben die Hintergründe oder die theologischen Brennpunkte oder Kristallisationspunkte vom Nizänum, um das irgendwie auch zu thematisieren in der Predigt. Also ich meine, in meiner Tradition hier, evangelisch, da wird dann ab und zu mal halt das Apostolikum gebetet, aber super selten das Nizänum. Und gleichzeitig finde ich, ist es sehr, sehr schön. Und andere Kirchen haben ja das als Hauptglaubensbekenntnis, also in der Orthodoxie zum Beispiel, viel zumindest in der griechischen. Genau. Und das fand ich einfach auch sehr spannend. Ich meine, das ist eben vielleicht für die Menschen, die bei euch jetzt in den Kirchen sitzen und euch zuhören an Karfreitag, auch nicht super lebensnah. Und gleichzeitig finde ich das nochmal eben so eine Paraphrasierung von dem, was im Kolosserbrief eigentlich steht, auch nochmal eben mit der Schöpfung und so weiter. Für uns Menschen und zu unserem Heil ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen. Das würde dann auch wieder eine Brücke schlagen zum Wochenspruch aus Johannes 3,16, mit so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Also so viel mal kurz so eine intertextuelle Reise durch die Liturgie. Da finde ich, könnte man gut irgendwie so Fäden spannen oder in der Predigt das nochmal sammeln oder durch den Gottesdienst vielleicht auch ein Refrain finden mit dem unsichtbaren Gott, den man anbetet, schon im Eingangsgebet und in den Fürbitten nochmal und dann eben da den Fokus drauf legt in der Predigt. Das hätte ich, glaube ich, Lust, das irgendwie so ein bisschen durchzustylen. Ja.
Mir fällt auch gerade diese Gegenüberstellung von alles und nichts so ein bisschen auf. Also wenn das unsichtbare Gott ist irgendwie das Nichtsehbare und alles ist alles im Allen in Gott und die Frage nach so der Gestaltung von dem Gottesdienstraum. Ich kenne es auch so, dass wirklich so komplett abgeräumt ist und dann die blanke Tischplatte vom Altar und dann nur dieses schwarze Tuch da dran und so dieses Alles oder Nichts, also dass in so wenig, in dieser Blankheit so alles quasi so drinsteckt. Da merke ich gerade, dass das ist irgendwie auch so ein krasses Bild, wo man auch mit dem Raum arbeitet.
Stimmt, oder so verhüllte Altäre, ne, wenn manche Kirchen so sehr schöne Altarbilder oder sogar so Triptyche noch haben und die verhüllen oder das Kreuz verhüllen oder so am Karfreitag, das ist ja auch wirklich also sehr markant in so evangelischen Kirchräumen, wenn so viel passiert mit Requisiten und Raum und so.
Und dann kann man quasi die...
Das ist tatsächlich cool und zugleich merke ich finde das komisch jetzt mit dem Text eigentlich, wenn es so karg ist, weil ich habe das Gefühl, dieser Text zeugt von dieser Fülle, die im Leid wie im Schönen auch ist. Also mit seiner ganzen Fülle wollte er in ihm, in Christus gegenwärtig sein. Und ich höre da schon auch dieses Leben, nicht nur den Tod. Also, aber gleichzeitig ist mir schon klar, es ist Karfreitag und man muss das Ostern nicht vorwegnehmen. Aber wie kann man das irgendwie schaffen, die Fülle zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig wirklich dem Leid den Vorrang zu geben? Also das habe ich vielleicht auch ein, also wäre mein Anspruch irgendwie, und gleichzeitig merke ich, vielleicht kann man dem auch nicht gerecht werden.
Ja, das ist wieder der Versuch, der Jesus-Kurve, die Gute-Laune-Kurve am Ende irgendwie, aber Karfreitag.
Nee, ich glaube, ich will es nicht zum Ende nochmal gut machen. Ich lese den Text so, dass er eben eine Fülle in allen Herrschaftsbereichen ist, also auch in den dunklen. Also dass Gott mit seiner Schöpfung auch der unsichtbaren Welt, auch der dunklen Seiten der Welt eben auch darüber seine Hand hält, ist jetzt so super. Passt eigentlich gerade überhaupt nicht in diesen Text, aber so vom Bild her sozusagen, Gott hat alles geschaffen, eben auch die Herrschaftsbereiche, die eventuell so ein paar Kolosser den Engeln und Elementen zuschreiben. So ein bisschen, also ist ja da auch der Esoterik-Vorwurf mit drin in diesem Text. Alles davon ist von Gott. Und das mit auszuhalten auch. Also eher nicht sozusagen gute Laune, sondern wieso hat Gott auch das Unheil zu seiner Fülle hinzugefügt, vielleicht, wenn wir sagen, Gott hat Heil und Unheil geschaffen, wenn wir jetzt nochmal ins AT gucken. Ja. Aber genau, letztlich schwingt das Tier ja mit. Also ich will keine gute Laune-Kurve, das wollte ich nur klarstellen. Und vielleicht schafft man es ja über dieses Element des Abendmahls, habe ich gerade gedacht, die Fülle zu verkörpern und tatsächlich in der Predigt das Leid stark zu machen. Und da aber schon den Hinweis auf das Abendmahl zu geben, dass darin ja irgendwie auch eine Vervollkommnung oder eine Versöhnung, eine Fülle stattfindet und gefeiert wird in der Unfertigkeit der Welt und in dem Schmerz.
Ja, das ist mir kam so eher diese provokante Frage, die man ja auch in den Raum dann stellen kann, ist Gott eigentlich da, wenn wir ihn abhängen? Die Frage in dem Niedrigen, den Nichtigen, dem Nicht oder so. Wenn der Text sagt, Gott ist in allem, dann kommt mir auch so ein bisschen vor wie Zaubershow oder so. Er ist eigentlich wirklich da, oder Schrödingers Katze hinter diesem schwarzen Tuch. Dass er da ist in der Nichtfarbe und dass es auch Teil der Fülle ist. Und das ist eine scheiß große Herausforderung und Provokation, ist zu sagen, Gott ist da in diesen Leiden, weil es auch eine Zumutung ist, wenn ich jetzt an das weltliche Leiden draußen auf der Straße irgendwie denke, zu sagen, da ist Gott, vor allem wenn ich von einem schönen warmen Sessel aus den Leuten entgegenwerfe oder so, aber die ganze Exerzitien auf der Straße ploppen jetzt irgendwie da bei mir hoch, irgendwie Gott da zu suchen und zu erwarten in der Begegnung mit den Menschen oder auch mit dem Leid, wo ich es nicht erwarte, wo ich irgendwie von vornherein irgendwie sagen würde, ja, das ist ja gefallene Schöpfung oder so. Und das ist höchst sensibel.
Ja, voll. Ich merke, ich hänge auch immer noch an dieser Provokation von dem Friedensstiften durch das Blut am Kreuz. Gerade in Zeiten, wo irgendwie Frieden so, also nochmal so präsent ist, wie abwesend er ist an vielen Orten der Welt. Und gerade in unseren Medien halt einfach viel in der Ukraine. Und dann irgendwie dieses Blut, was vergossen wird zum Frieden, herstellen. Also so, ich kann es nicht anders lesen, und das gleichzeitig provoziert es mich einfach mega, weil ich irgendwie so nicht damit übereinstimmen kann und gleichzeitig auch natürlich keine Alternativlösung habe. Also ja. Aber dass irgendwie halt in diesem Tod von Jesu Christi irgendwas Heilsames passiert ist, das glaube ich ja schon und möchte es irgendwie auch mitgeben. Und gleichzeitig fällt es mir doch halt immer wieder schwer, da Worte zu finden. Ich kann mich halt eher abgrenzen gegen diese Opfervorstellung oder Sühne-Geschichten und so. Und Versöhnung ist tatsächlich ein offener Begriff, den hast du ja auch nochmal deutlich gemacht, dass es das irgendwie eine horizontale wie vertikale gibt. Und und ich finde, Versöhnung ist ja auch nichts, was Sachen auflöst komplett. Also heilt, ja, aber das ist jetzt kein Wegwischen. Ja. Also so.
Und Versöhnung ist auch nicht nur das, was im Nachhinein stattfindet, Das ist so aus dieser Friedensengagement, fand ich das spannend, als es vom Nelson Mandela und Südafrika, so ein Forscher Gutierrez hat das als Horizont der Versöhnung bezeichnet, der so mitgedacht werden muss, das in Zeiten der Auseinandersetzung, in Zeiten, wo auch die wieder, historisch gibt es immer wieder Beispiele, wo wir sagen, ja, da war Widerstand irgendwie wichtig und irgendwie, oder viele Leute sagen das, und auch das Vergießen von Blut hatte eine Notwendigkeit, alles für mich auch herausfordernde Kategorien, und das aber auch in dieser Auseinandersetzung, dass die im besten Fall immer schon so mit dem Blick auf Versöhnung gestaltet werden müssen, damit danach überhaupt wirklich Versöhnung stattfinden kann. Also Mandela schreibt das für Südafrika mit der Wahl der Mittel oder so, dass sie gesagt haben, ja, wir haben überlegt, ob wir bewaffneten Kampf oder Sabotage gemacht haben. Wir haben jetzt erstmal Sabotage gemacht, weil das hat ja viel mehr Aussicht auf Versöhnung. Aber wir waren bereit dazu, im Zweifelsfall auch den bewaffneten Widerstand zu wählen, wenn wir merken, das geht halt nicht. Und das war aber wiederum auch möglich. Und oft hat ein Pazifismus halt von der das irgendwie wegwischt, dieses Schreien des Blutes irgendwie auch, was auch nach Gerechtigkeit schreit. Es schreit nicht nur das vergossene nach Blut schreit, sondern auch es schreit auch nach der Gerechtigkeit, die da drin hergestellt werden muss. Und wir scheuen so oft zurück vor diesem Blut, weil das natürlich auch kein schöner Anblick ist. Das für mich ist wirklich immer noch eine der stärksten Botschaften des Christentums, dass wir in diesem Blut mit dem Leid der Welt verbunden sind, dass Jesus Christus den gewöhnlichsten, erbärmlichsten Tod seiner Zeit gestorben ist und damit eben gerade nicht mit Porsche gegen Baum gefahren ist vor Überheblichkeit. Auch die Porsche-Fahrer können gute Menschen sein.
Was auch die
können gute Menschen sein.
Das, auf jeden Fall. Aber es ist trotzdem gut, dass Jesus nicht so gestorben ist. Finde ich auch.
Und das ist der Punkt. Naja.
Und ich finde es jetzt voll interessant, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, dass in dem Blut das auch schon präsent ist, die Versöhnung, und nicht erst im Nachhinein. Weil ich das auch voll spannend finde an dem Text, dass einerseits sozusagen gesagt wird, Gott ist, alles wurde durch ihn geschaffen und alles hat ihn in ihm zum Ziel. Er ist vor allem da und in ihm hat alles Bestand. Von der Basisbibel her, genau, und Luther übersetzt es mit, und es besteht alles in ihm, also wie auch immer, irgendwas mit Bestehen. Und da geht es ja um einen Zustand auch. Also das hat mich irgendwie gerade nochmal daran erinnert, so dieses im Jetzt eben auch, in dem, was jetzt passiert, auch am leidvollen, ist Gott da und ist irgendwie eine Kontinuität in seiner Solidarität, wie du vielleicht gesagt hast. Also und mit dem, was für uns weiter unsichtbar bleibt, vielleicht auch. Also auch das ist vielleicht eine Erkenntnis auch für mich, wo ich einfach so viele Fragen habe an diesen Texten, an diese Provokation zu sagen, er ist eben ein unsichtbarer Gott und bleibt es auch, oder sie. Und alles, was wir sehen können, ist das, was an Karfreitag passiert ist. Und vielleicht noch ein paar andere Sachen, aber darum geht es jetzt hier und heute am Karfreitag so.
Ja. Amen.
Amen. Spannend auf jeden Fall. Ich hätte total Lust, ich habe am Karfreitag keinen Dienst, aber ich glaube, ich werde mich irgendwo in den Gottesdienst setzen und freue mich auf den Text und bin gespannt, was die Person dann draus gemacht hat. Ich überlege mir noch, wohin ich gehe. Travinus Bisselwein.
ich habe ihn auch nicht, sondern meine Kollegin. Und ja, ich bin auch gespannt.
Sehr schön. Wir wünschen jedenfalls, dass ihr, die ihr uns zugehört habt, bis hierher ein paar Ideen sammeln konntet, eure eigenen Gedanken dazulegen konntet, dass es euch Freude gemacht hat, uns zuzuhören, oder auf jeden Fall ihr interessiert daran wart. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder reinschaltet die nächsten Tage gibt es noch ein paar Podcasts zum Ostersonntag, Ostermontag bin ich auch wieder dabei. Und ja, dann alles Gute, kommt gut durch die Karwoche und die Osterfeiertage und kommentiert auch gerne auf Insta, folgt uns oder meldet euch, wenn ihr mal mitmachen wollt. Timo, ich danke dir und hoffe, wir sprechen gerne. Uns auch mal wieder.
Gerne. In dieser Form. Danke dir. Ja. Mach's gut. Und ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.